Liebe Kolleginnen, einen wunderschönen guten Abend. Sascha Gerdes und ich begrüßen Sie ganz herzlich an diesem wunderschönen Junitag zu Derma at Home mit dem heutigen Thema Psoriasis mit einem Update 2024. Wie immer, das wissen Sie, Derma at Home ist Ihre Sendung und das wollen wir heute einmal ganz wörtlich nehmen. Denn wir haben uns ein bisschen überlegt, ob wir einen kleinen Teil von Derma at Home zukünftig wegfallen lassen. Das ist der Faktencheck. Und wir haben uns überlegt, den Faktencheck zu ersetzen durch etwas, was wir Derma News nennen wollen, wo Sascha Gerdes und ich jeweils eine Neuigkeit raussuchen und Ihnen ganz aktuell präsentieren. Ob wir das machen sollen oder nicht, das dürfen Sie entscheiden. Und wir bitten Sie alle, die heute anwesend sind, einmal in den Chat zu schreiben, ob Sie die Idee gut finden. Wir würden das ab September dann als normalen Programmpunkt in unser Derma at Home Studio hineinbringen. Gleich nach der Begrüßung um 20.15 Uhr mit 5 Minuten Derma News anzufangen, dann den Gastreferenten das Gastthema vorzustellen und wie üblich nach dem Vortrag intensiv über den Chat mit Ihnen zu diskutieren und am anschließend, wenn es noch Fragen gibt, die in der Speakers Corner zu beantworten. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte schreiben Sie uns in den Chat, wie Sie das finden, statt des Faktenchecks 5 Minuten Derma News, gebracht von Sascha Gerdes und mir. Gut, und das ist heute auch schon der Anfang, der Einstieg, denn wir haben tatsächlich heute gar keinen Faktencheck. Und das liegt natürlich daran, dass, ich sag mal, einer von uns heute der Gastreferent ist. Der ist auch live im Studio. Das finde ich toll, Sascha, ja, dass du aus Riesebü hierher gefunden hast. Und das Thema Psoriasis 2024 ist natürlich auch sehr, sehr groß. Deshalb vielleicht ein paar Minuten mehr für den Expertenkommentar live und für das, was wir alles neu wissen müssen zum großen Thema Psoriasis. Und das ist natürlich heute vielleicht für Sie etwas ungewohnt, dass nicht ich dieses Thema Psoriasis mache, sondern Sascha. Und das liegt natürlich unter anderem auch daran, dass ich mir mal für den August ein Wunschthema ausgesucht habe mit der Psoriasis Arthritis aus dermatologischer Sicht. Und zum Zweiten, dass Sascha ja seit 2 Jahren mittlerweile das Derma-Update macht und er ist mitten in der Vorbereitung, denke ich mal. Und damit absolut top, was die News über die Psoriasis angeht. Und deshalb ohne viel weitere Vorreden, lieber Sascha, Psoriasis 2024, was gibt's Neues?
Ja, ganz herzlichen Dank, Uli, für die Einführung. Und ja, heute ist es meine Aufgabe, Sie aus dem Studio über die Psoriasis wieder zu informieren und zu berichten, was es Neues gibt. Ich habe da ein paar Schwerpunkte gesetzt auf Themen, die mich persönlich auch sehr interessieren. Und wir haben genug Zeit am Ende zu diskutieren und da freue ich mich ganz besonders drauf. Natürlich packe ich trotzdem hier mal meine Interessenskonflikte bei diesem Thema vorne an. Großes Studienzentrum, wo wir natürlich mit vielen Firmen kooperieren, auch im Bereich der Psoriasis. So, los geht's. Ich habe eine Netzwerkmeta-Analyse mitgebracht, die sich auch immer wieder updatet von der Cochrane Library, also einem unabhängigen Institut, was versucht, diese Vielzahl von Medikamenten, die wir ja mittlerweile zur Verfügung haben, um mittelschwere bis schwere Psoriasis innerlich zu behandeln, in so ein Ranking zu bringen. Das gibt Vor- und Nachteile davon, aber man hat in etwa so einen Überblick, wie gut die Effektivität ist. Das bezieht sich aber immer nur auf die Induktionsphase der Therapie, ist immer wichtig, wenn man sich diese Tabellen anguckt. Aber bei mittlerweile 18 zugelassenen Systemtherapien, von denen 14 eine First-Line-Zulassung haben und direkt eingesetzt werden können, wenn eine mittelschwere bis schwere Psoriasis vorliegt, sind sogar auch 12 Biologika. Was man relativ gut sieht, ist, dass in dieser Analyse geguckt wird, wie effektiv sind die Medikamente im Hinblick auf ein Erreichen eines 90-prozentigen Besserung des Schweregradindex PASI. Und man sieht, dass die älteren konventionellen Medikamente hier mit am schlechtesten abschneiden, zusammen mit den etwas älteren Biologika und dem Small Molecule Apremilast. Und am oberen Ende der Fahnenstange sind eher die IL-17 und IL-23 Biologika, was die Effektivität angeht. Und man kann nochmal auf die Feinheiten achten. Das ist eine logarithmische Skala. Es sieht ja auf den ersten Blick so aus, als wenn die alle sehr eng beieinander liegen, aber es ist eben doch ein sehr großer Unterschied zu sehen. Als bestes Biologikum schließt ihr das Infliximab ab. Das hat aber sicherlich auch was mit der Studienlandschaft zu tun, da das Infliximab ja schon relativ lang im Markt ist. Aber Sie sehen erstmal diese Vielzahl von Medikamenten, die uns heute zur Verfügung stehen. Und es fragt sich immer, wie entscheiden wir eigentlich, welches wir wann einsetzen. Und ich möchte heute ein bisschen überlegen, ob in diesem Diagramm, was die Leitlinie uns hergibt, nämlich sozusagen diesen Flowchart, wenn wir mittelschwere Beschwere Psoriasis haben, dann gehen wir in diesen Kasten der First Line zugelassenen Medikamente. Und hier ist diese Aufteilung noch in konventionelle Medikamente und in die neuen zielgerichteten Medikamente mit dem bekannten Shortcut, dass man diese zielgerichteten Therapien unter bestimmten Bedingungen auch direkt einsetzen kann. Und das will ich so ein bisschen als Diskussionsgrund heute mal mitnehmen, ob das noch adäquat ist in der heutigen Zeit, dass wir diese Einteilung machen, ja oder nein. Warum sage ich das? Und zwar, weil es diese Idee gibt, dass Entzündung in der Haut ein Gedächtnis hinterlässt, ein sogenanntes Inflammationsgedächtnis. Und das kann auf ganz vielen Ebenen sich ausbilden. Erstens kann durch eine Entzündung, die in der Haut sich ausbildet und auch längere Zeit bestehen, es zu DNA-Veränderung der Zellen zum Beispiel kommt. Das kennen wir zum Beispiel auch aus T-Zellen oder B-Zellen, die ihre Rezeptoren ändern auf bestimmte Reize und dann eine andere Expression betreiben. Das kann auf epigenetischer Ebene passieren, dass zum Beispiel die Ablesbarkeit von gewissen Genen sich ändert und auch dann erhalten bleibt über längere Zeit. Oder die Zellen auf der Proteinsynthese-Ebene ändern zum Beispiel Steuerungsmechanismen wie die Ausbildung von MikroRNA. Das sind alles relativ wichtige Prozesse, die stattfinden, vor allem dann, wenn die Entzündung länger bestehen bleibt und dann eben dieses Gedächtnis sich ausbildet. Hinzu kommt noch die Möglichkeit, dass sich auch das Gewebe verändert, zum Beispiel die Mikrovaskularisierung der entzündeten Haut bei Schuppenflechte ändert sich und das bleibt auch, nachdem eventuell die Schuppenflechte sich verbessert hat oder wieder weg ist, bleibt das längerfristig bestehen, sowie bestimmte Zellen, vor allem Zellen des Immunsystems, die dann auch in der Haut lange bestehen bleiben. Und das sind sozusagen fünf Mechanismen, die dazu beitragen, dass eine abgeheilte Schuppenflechte eben keine normale Haut darstellt, sondern eine Haut, die viel einfacher wieder in diesen Entzündungsstatus wechseln kann. Und auf der Zellebene, wenn man sich das genau anguckt, dann sind es vor allem sogenannte T-Resident Memory Cells, also T-Zellen, die in der Epidermis verbleiben, die bilden dann bestimmte Ankermoleküle aus, die an Ekaterine hier zum Beispiel andocken und sich somit in der Epidermis festhalten, aber die auch Rezeptoren ausbilden, die eben zum Beispiel Interleukin 23 binden können und somit die ganze Zeit in der Epidermis sitzen und so einen Entzündungsstatus vorhalten, der ganz leicht wieder ausgelöst werden kann. Und Gleiches betrifft auch die Langerhanszellen, die dendritischen Zellen, die in der Epidermis sitzen. Auch die werden vorgeprimed und sind in einem Stadium, der ganz leicht wieder auszulösen ist. Und damit kommt die Idee auf, kann man dieses Inflammationsgedächtnis vielleicht verhindern, wenn man früh genug behandelt und ich sage jetzt immer, wenn man früh genug den Reset-Knopf drückt und dann wirklich die Haut wieder in das Stadium zurückbringt, wo sie vorher war, ohne dass sie sozusagen auf diesem Aktivierungsgrad bleibt. Und eine zweite interessante Beobachtung ist, dass noch eine andere Gruppe von T-Zellen eine Rolle spielt, die eben den Gegenspieler darstellt und T-regulatorische T-Zellen sein können. Und hier ist eine Arbeit, wo man mal geguckt hat, wenn man mit einem Interleukin-23-Inhibitor, in diesem Fall war das Tildrakizumab, behandelt, dann sieht man, dass die T-regulatorischen Zellen in der Haut mehr werden und dass diese Zellen auch besser ansprechbar sind. Und das bei allen Patienten. Wobei wir auch sehen, dass zum Beispiel bei Patienten, die älter werden, diese T-regulatorischen Zellen an sich weniger häufig sind und auch an sich schlechter ansprechbar sind. Insofern vielleicht auch eine Therapieoption, gerade auch für ältere Patienten, um diesen Faktor mit auszugleichen. Also dieses Gleichgewicht der immunologischen Balance in der Haut und des immunologischen Gedächtnisses gilt es vielleicht anzusprechen. Und wir kennen ein paar ältere Daten aus Studien, die hat Uli Morwitz auch zum Beispiel auf dem Derma Update vorgestellt, wo wir sehen, dass nach einer Interleukin-23-Therapie, wenn man wieder absetzt, die Haut am längsten in einer im erscheinungsfreien Zustand bleibt und auch deutlich länger als die Halbwertszeit des Medikaments ist. Also es gibt auf jeden Fall eine biologische Wirksamkeit, die länger bestehen bleibt, als das Medikament im Organismus verweilt. Das ist die eine Beobachtung. Und die zweite Beobachtung ist aus auch Studien, die gelaufen sind, dass man auf Transkriptomebene sehen kann, in diesem Beispiel bei Patienten, die weniger als ein Jahr Schuppenflechte hatten, also ab Erstdiagnose im ersten Jahr, in diesem Fall mit Secukinumab beim IL-17-Hämmer behandelt wurden, dass das Transkriptom der läsionalen Haut sich nach der Induktionsphase schon komplett der nicht läsionalen Haut wieder angeglichen hat, während Patienten, die länger betroffen waren, nach dieser Induktionsphase noch nicht wieder auf dem normalen Null waren, sondern erst nach einem Jahr Therapie sich wieder angeglichen haben. Also wieder diese Idee früh eingegriffen, scheint wirklich einen anderen Effekt auch auf molekularer Ebene zu haben als später behandelt. So, und das hat dazu geführt, dass in Deutschland eine Studie aufgesetzt wurde, die eben bei Patienten, die weniger als zwei Jahre betroffen waren, an IL-23-Antikörper einsetzt. Und in dieser Studie waren über 800 Patienten eingeschlossen. Eine deutsche Studie, da hat vielleicht der ein oder andere von Ihnen teilgenommen. Und 40% der Patienten waren kurz erkrankt. Und diese Studie sind drei Parts aufgeteilt. In dem ersten Part hat man alle gleich behandelt in der Standarddosierung und geguckt, wie viele Patienten schaffen es, wirklich erscheinungsfrei zu werden von der Haut. PASI 0 und zwar an Woche 20 der Behandlung und Woche 28 der Behandlung. Und die hat man als Super-Responder bezeichnet. Und dann ist man in die zweite Phase gegangen und hat diese Patienten aufgeteilt in zwei Behandlungsgruppen, nämlich die eine, die die normale Dosierung alle 8 Wochen vom Guselkumab in diesem Fall weiterbekommen hat und die andere Gruppe hat das nur alle 16 Wochen bekommen, also eingespart das Medikament. Und in dem dritten Teil hat man dann noch geguckt, was passiert, wenn man dann diese Patienten wieder von der Therapie nimmt und das Medikament absetzt. Und zu allen drei Parts gibt es jetzt erste Informationen und die will ich Ihnen einmal zeigen. In Part 1 hat man gesehen, dass die Patienten, die weniger lang erkrankt sind, eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit haben, diese Super-Response zu erreichen. Also wirklich komplette Erscheinungsfreiheit und das war signifikant. Hier waren es 43,7% im Vergleich zu 28,1% der Patienten, die länger betroffen waren. Also das erste Ziel war erreicht, früh eingegriffen, scheint ein besseres Outcome zu bringen. Und die Hauptparameter, die das bedingt haben, waren einmal sozusagen die Dauer der Erkrankung. Das war ein ganz entscheidender Einflussfaktor. Und der zweite war, ob diese Patienten schon eine andere Therapie, insbesondere eine andere Biologikatherapie vorher gehabt hatten. Part 2. Was passiert jetzt, wenn ich die Super-Responder entweder normal weiter behandle oder die Dosis verringere und dann eben nur alle 16 Wochen das Medikament gebe? Und man sieht hier, wenn man die Hürde absoluter PASI kleiner 3 nimmt, ist es komplett gleich bis nach einem Jahr der Behandlung. Also es scheint hier überhaupt keinen Unterschied zu machen, ob man diese Patienten sogar in der Dosis verringert, wenn man das Level bei PASI 3 ansetzt. Wenn man bei PASI kleiner gleich 1 oder 0 guckt, dann ist da ein leichter Unterschied, der aber numerisch ist und nicht signifikant. Da scheint sich da so ein kleiner Unterschied zu ergeben, aber wenn das Therapieziel vielleicht PASI kleiner 3, sieht man keinen Unterschied. Part 3, was passiert, wenn ich diese Patienten absetze? Da sieht man, dass es keinen Unterschied macht, bis die Haut wieder aufflammt, die sich die Psoriasis wieder ausbildet, egal ob die Patienten alle 8 Wochen oder alle 16 Wochen das Medikament bekommen haben. Das ist kein Unterschied, wenn ich diese früh behandelten Patienten dann eben auch in einer geringeren Dosis behandelt, hat es keinen Einfluss, aber es hat einen Einfluss, wie lange die Patienten erkrankt sind. Und die Patienten, die länger erkrankt waren, die bekommen schneller ein Rezidiv nach dem Absetzen des Medikaments im Gegensatz zu den Patienten, die kurz erkrankt waren. Also das sind interessante Daten aus dieser sehr besonderen Studie in Deutschland. Und man kann dann gucken, welche Patienten haben wirklich eine reelle Chance auf eine Super-Response. Und das sind in der Regel eben die Patienten, die nicht vortherapiert sind mit anderen Biologika und die nicht länger als 2 Jahre erkrankt waren. Die haben mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit in etwa die Chance, eine Super-Response zu erreichen, im Gegensatz zu ungefähr 23% Chance, wenn man länger erkrankt ist und schon andere Biologika vorher bekommen hat. Wenn man nur den Fakt Zeit nimmt, dann ist es so, dass die länger Erkrankten ohne Biologika-Vortherapie ein bisschen besseres Ansprechen haben, aber immer noch schlechter, als wenn sie schon vorbehandelt wurden. Also spricht vieles dafür, früh eine zielgerichtete Therapie einzusetzen. Und jetzt fragen wir uns, was ist denn jetzt mit den konventionellen Medikamenten eigentlich, die wir ja immer noch häufig benutzen? Und da hat das englische Register eine Auswertung gemacht zu den konventionellen Medikamenten, hier vornehmlich MTX und Cyclosporin, weniger Fumarsäureester, weil das in England eben eher unüblich ist, die Fumarsäureester zu nehmen. Und man hat erstmal geguckt, wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, ein Therapieansprechen zu haben mit einem PASI kleiner 4 oder kleiner 2. Und wenn man kleiner gleich 2 sich anguckt, dann ist die Wahrscheinlichkeit so ungefähr 30%, dass man das zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Einleiten dieser Medikamente auch erreichen kann. Und die Drug Survival, die anzeigt, wie lange die Patienten überhaupt auf diesen Medikamenten bleiben, zeigt an, dass beim MTX es hier ein bisschen am besten ist. Es ist knapp unter 50% und die anderen Medikamente sind hier so unter 40% bis 30%. Das bedeutet, mehr als die Hälfte der Patienten hört ohnehin im ersten Jahr mit diesen Medikamenten wieder auf. Und daher stellt sich natürlich die Frage, vergeuden wir Zeit, indem wir konventionelle Medikamente einsetzen, und wird eigentlich ein Ziel, was es eventuell gibt, das immunologische Gedächtnis zu verhindern, damit schlechter erreichbar? Und können wir vielleicht Kosten im Gesundheitswesen sparen, wenn wir zielgerichtete Therapien früh einsetzen, aber dafür weniger Medikament brauchen, als wir es im Moment einsetzen? Das sind die Fragen, die es gibt, und deswegen habe ich nochmal aus unserer aktuellen Leitlinie den Shortcut rauskopiert, nämlich wir sind ja in der Lage, bei vielen Patienten zielgerichtete moderne Therapien sofort einzusetzen. Und da sagt die Leitlinie ganz explizit, wenn konventionelle Therapien keinen ausreichenden Therapieerfolg erwarten lassen, können wir direkt zielgerichtete moderne Therapien einsetzen. Und die Leitlinie sagt auch, wann das zum Beispiel vorliegen kann. Und das ist bei einer besonders schweren Ausprägung, wird hier benannt, zum Beispiel ein PASI größer gleich 20 oder eine rasche Verschlechterung der Nägel, des Genitalbereichs, der Kopfhaut oder, und das ist wichtig, eine sehr starke Beeinträchtigung der Lebensqualität mit einem DLQI größer gleich 15. Und damit ist die Hürde, solche Medikamente relativ früh einzusetzen, eigentlich relativ niedrig. So, das war ein kurzer Exkurs zu dieser Idee, die ich transportieren wollte. Jetzt habe ich noch so ein paar News mitgebracht zur Psoriasis. Ich glaube, dafür haben wir noch 2-3 Minuten. Und zwar ist es ganz interessant, dass mittlerweile daran gearbeitet wird, zielgerichtete Therapien auch oral zu verabreichen und nicht nur parenteral. Und das ist jetzt erstmals publiziert, dass ein Protein, ein Interleukin-23-Rezeptor-Antagonist, als orale Medikation funktioniert hat. Und zwar nimmt man dieses Protein, es ist kein voller Antikörper, es ist viel kleiner, nimmt man in großer Menge oral auf und resorbiert das in ausreichender Menge, dass es wirken kann. Es war eine Phase-2-Studie, die dieses Jahr publiziert wurde. 255 Patienten sind eingeschlossen worden in 5 verschiedenen Dosierungen verglichen zum Placebo, und man hat nach 16 Wochen erstmal hier nach dem PASI 75 geguckt, also der 75-prozentigen Verbesserung unseres Schweregrades. Und was man gesehen hat, ist, dass das funktioniert hat. In der höchsten Dosierung haben 79% der Patienten dieses PASI 75 Ansprechen erzielt im Vergleich zu 9% mit Placebo und 65% in der zweithöchsten Dosierungsgruppe. Und auch PASI 90 ist bei 60 bzw. 51% der Patienten in den beiden höchsten Dosisgruppen Gruppen erreicht worden. Und das, finde ich, ist bemerkenswert, dass wir hierzu in der Lage sind, weil es bietet insgesamt, glaube ich, viele Vorteile. Vielleicht nicht für unser Gesundheitswesen, wo wir mit Kühlketten keine Probleme haben oder auch jeder Patient einen Kühlschrank zu Hause hat. Aber dieses orale Peptid geht jetzt in die Phase 3 und muss tatsächlich auch nicht mehr gekühlt gelagert werden. Also es ist im Prinzip dann eine normale Tablettentherapie, die die Patienten jederzeit durchführen können und trotzdem zielgerichtet das gleiche Nebenwirkungsprofil, also ein sehr geringes Nebenwirkungsprofil wie die IL-23er, die wir als parenterale Subkutanspritzen jetzt schon gut kennen. Und die Phasen 3 sind rasant rekrutiert worden für diese Studien. Also das Interesse ist weltweit sehr hoch an diesen Therapieoptionen. Eine zweite Neuigkeit habe ich mitgebracht, die ich bemerkenswert finde, weil Sie haben vielleicht gemerkt, ich habe keine Neuzulassung berichtet für irgendein systemisches Medikament, aber ich kann eine Neuzulassung für ein topisches Medikament berichten, denn das erste Mal ist jetzt auch eine Tacrolimus-haltige, in diesem Fall Mikroemulsion-Zubereitung als topisches Therapieverfahren für Schuppenflechte zugelassen worden. Es gab eine große Phase-3-Studie bei Patienten mit leichter bis mittelschwerer Kopfhautpsoriasis, die 128 Patienten eingeschlossen hat und diese Tacrolimus 0,1% Mikroemulsion mit Placebo verglichen hat über einen Behandlungszeitraum von 8 Wochen. Die Ergebnisse sind publiziert und man hat gesehen, dass ungefähr so etwas unter 20% der Patienten nach 8 Wochen Behandlung hier komplett erscheinungsfrei oder fast erscheinungsfrei geworden sind. Das ist jetzt keine super große Hausnummer, sage ich mal, aber ich glaube, es bietet trotzdem viel Potenzial für so eine Tacrolimus-haltige Emulsion, zum Beispiel auch in einer Dauerbehandlung einer Kopfhautpsoriasis, hier noch eine weitere Therapieoption zu haben. Und mir fallen ehrlich gesagt ganz viele andere Anwendungsmöglichkeiten für diese Mikroemulsion an, in anderen Erkrankungen natürlich dann off-label, aber das machen wir ja ohnehin sehr häufig in unserer dermatologischen Praxis. Und diese Mikroemulsion heißt Sumilor. Sie wird ab diesem Monat im Handel sein. Es ist eine Mikroemulsion, die eben zugelassen ist zur kurzzeitigen Behandlung der leichten bis mittelschweren Psoriasis der Kopfhaut bei erwachsenen Patienten. Sie ist anzuwenden 2-mal täglich für 8 Wochen. Sie muss vor Anwendung im Kühlschrank gelagert werden, aber dann nach Anbruch ist sie 5 Wochen bei Raumtemperatur lagerbar. Und ich glaube, das ist eine wirklich relevante Neuerung, dass wir jetzt das erste Mal auch in Label ein Calcineurin-Inhibitor topisch bei der Psoriasis einsetzen können. Das hat die Leitlinie ja schon immer empfohlen, aber immer mit dem Sternchen Off-Label. Das Sternchen kann man jetzt zumindest für die Kopfhautpsoriasis wegnehmen in der nächsten Leitlinie. So, und die letzte Neuerung, die ich habe, ist eine Frage eigentlich. Und ich habe sie genannt, die Renaissance von Ustekinumab. Vielleicht wissen Sie, dass im Juli dieses Jahres das Patent für Ustekinumab auslaufen wird. Das heißt, wir haben schon richtig lange mit Ustekinumab zu tun gehabt und es ist ja auch in mehreren Indikationen zugelassen. Ich persönlich glaube, die größte Hürde, wenn wir das Biosimilar einsetzen, ist die Handelsnamen auswendig zu lernen, also zum Beispiel Uzpruvo oder Pyzchiva, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht, sind die Handelsnamen, die jetzt schon zugelassen sind und die dann unmittelbar im Handel sein werden. Und ich gebe kein Gewähr auf Vollständigkeit, da kommen bestimmt noch deutlich mehr, aber sie sind in den Startlöchern. Und ich bin gespannt, es hängt bestimmt von vielen Faktoren ab, unter anderem sehr vom Preis, glaube ich, ob das Ustekinumab hier nochmal als primäres Medikament für Neuinduktionen genutzt wird oder nicht. Aber es ist trotzdem ein interessanter Fakt, den ich Ihnen heute nicht vorenthalten wollte. Und damit sage ich auch schon vielen Dank mit einem Bild von der Kieler Förde. Ich glaube, ich war jetzt relativ gut durch und wir haben Zeit zur Diskussion.
Ja, lieber Sascha, vielen Dank. Du warst schnell durch. Wir haben wirklich noch 20 Minuten jetzt für die intensive Diskussion. Sie haben viele neue Aspekte kennengelernt. Deshalb bitte nutzen Sie die Gelegenheit, schreiben Sie Ihre Fragen in den Chat. Ich glaube, es gibt wirklich viel zu diskutieren. Ich habe schon ein paar Antworten auf unsere initiale Frage nach Dermanews. Ich werde sie aber am Ende nochmal stellen, weil vielleicht nicht alle sofort online waren, als wir begonnen haben. Bevor die ersten Fragen zur Psoriasis kommen, Sascha.
Du hast fleißig mitgeschrieben.
Ich habe ganz fleißig mitgeschrieben, wie du dir denken kannst. Ja. Und du hast angefangen mit einem Bild zur Meta-Analyse.
Ja.
Also ich persönlich, ich oute mich, bin überhaupt kein Freund von Meta-Analysen, weil sie erstens nicht die Relevanz im praktischen Alltag abbilden, denn sie sind immer nur relevant für die placebo-kontrollierte Phase, das bei der Psoriasis ungefähr 3 Monate bis 4 Monate. Und sie sind sehr abhängig vom Studiendesign und von den Ergebnissen, die in den Phase-3-Studien dann in der placebo-kontrollierten Phase gemacht werden. Und viele der Daten, die Sie in der Meta-Analyse gesehen haben, entsprechen nachher in der sogenannten Real World überhaupt nicht der Realität, die wir sehen. Stichwort Tildrakizumab, immer schlechtes Abschneiden, schlechtes Phase-3-Studienprogramm. In der Positivstudie, die wir vorstellen werden, sind wir bei ein paar PASI 90 von über 80%. Wir sind also in dem gleichen Range, sagt man, wie die anderen IL-23-Antagonisten, warum auch nicht. Und deshalb bin ich immer sehr vorsichtig. Ich weiß, dass die Puristen sehr viel Wert auf die Meta-Analysen legen, weil sie höchstes Evidenzniveau haben. Aber vielleicht auch nochmal dein Kommentar dazu.
Ich wusste ja, dass du Skeptiker bist, deswegen habe ich es auch extra nochmal vorne rangepackt. Ich teile deine Bedenken und ich glaube auch nicht, dass man exakt ablesen kann, ob das eine Medikament zum anderen, die da nebeneinander sind, besser sind oder nicht. Aber ich glaube, was man schon ablesen kann, ist dieser große Unterschied zwischen den konventionellen alten Therapien und den zielgerichteten neuen Therapien. Ich will überhaupt nicht sagen, ob Brodalumab besser ist als Ixekizumab oder Tildrakizumab oder wie auch immer. Ja, aber diesen Gap zwischen den konventionellen Medikamenten und den Biologika und den modernen zielgerichteten Therapien, den, glaube ich, kann man eindeutig ablesen in der Meta-Analyse. Und ich habe für die Induktionsphase, ja, aber ich habe mich auch extra nur auf die Effektivitätsdaten beschränkt, weil es gibt in diesen Meta-Analysen auch immer Abbildungen zur Sicherheit, zu den sozusagen schwerwiegenden Ereignissen, die in dieser ersten Behandlungsphase auftreten. Und das, glaube ich, ist noch kritischer zu hinterfragen, weil es erstmal ja nur 3 bis 4 Monate abbildet. Und das zeigt auch die Meta-Analyse, die sind alle nicht statistisch signifikant untereinander. Trotzdem wird immer so eine Abbildung gezeigt, aber es ist keine statistische Signifikanz von keinem Medikament zum anderen. Ja. Und ich glaube, für Sicherheit kann man daraus gar nichts ablesen. Aber für die Effektivität kann man zumindest sehen, dass die modernen zielgerichteten Therapien wirklich einen deutlichen Vorteil zu den alten konventionellen.
Ja, du hast das, danke für die Erklärung nochmal, du hast das ja auch sehr schön unterstrichen durch die Abbildung mit dem Überleben, mit dem sogenannten Drug Survival, für das ich immer noch keine gute deutsche Übersetzung habe, obwohl ich schon ganz viele KollegInnen gefragt habe. Aber man sieht ja, dass die konventionellen, du hattest das gesagt, 50% der auf den konventionellen und mehr überleben das erste Therapiejahr nicht, brechen ab. Das ist eine Wahnsinnszahl und das ist bei dem Paradigma, was wir heute haben, nämlich der Langzeittherapie, der Kontrolle der systemischen Entzündung, eigentlich ein No-Go-Wert, würde man sagen. Sodass eigentlich allein schon aus diesen Daten klar werden müsste, dass diese alten Medikamente heute nicht mehr Stand der Technik sind. Und du hast dann ja sehr schön übergeleitet zu dem neuen Therapiekonzept Frühtherapie mit effektiven Medikamenten. Und ich glaube, du hast die Guide-Studie gezeigt, du hast Daten aus der Step-In-Studie gezeigt. Das sind natürlich schon ganz tolle Daten, die wir heute haben. Und das sind Daten, die wir früher nicht hatten. Da hatten wir das Gefühl, dass das funktioniert. Aber jetzt haben wir das schwarz auf weiß. Und ich glaube, diese Daten sind extrem wichtig. Ich würde mich sehr interessieren, liebe KollegInnen, wie Sie das beurteilen, ob Sie in der Praxis die Möglichkeit haben, bei einem Patienten, einer Patientin, die jetzt mit einer vielleicht auch anfangs schon mittelschwer bis schweren Psoriasis zu Ihnen kommt, zu sagen, okay, aufgrund dieser Daten, ich fange nicht mehr mit MTX an, ich fange nicht mehr mit Fumarsäureestern an, sondern ich gehe gleich auf ein bekanntes, effektives Biologikum, damit ich dieses immunologische Gedächtnis gar nicht erst entstehen lasse. Und dass der betroffene Mensch die Möglichkeit hat, maximal zu profitieren.
Ja.
Habe ich das richtig ausgedrückt?
Das hast du sehr richtig ausgedrückt. Vielen Dank für die Zusammenfassung nochmal. Aber ich habe auch extra, ich kann verstehen, dass man sozusagen Bauchschmerzen hat und sich absichern muss, dass man das auch macht, weil das sind ja jetzt erste Studiendaten, die ja noch nicht in die reale Versorgungswelt überführt sind. Aber deswegen habe ich extra nochmal den Shortcut rauskopiert und der lässt uns ja wirklich jetzt schon viel Freiheit. Ja, also ein DLQI über 15 ist ja wirklich nicht selten bei unseren Patienten und alleine das würde ja leitliniengerecht ermöglichen, eine zielgerichtete Therapie auch früh einzusetzen.
Ja. Da muss ich jetzt tatsächlich etwas sagen, das kannst du nicht wissen, weil du vielleicht noch nicht in der Leitliniengruppe bist. Ich hoffe, du kommst bald da rein. Aber die hat gerade vor 2 Wochen einen neuen Algorithmus konsentiert. Sieht etwas anders aus und der ist noch mehr geeignet, diesen Shortcut zu machen, dass wir mit mehr Kriterien als Erstlinientherapie genau diese Medikamente einsetzen. Da ist zum Beispiel auch das Gewicht der Phototherapie, was ja in den Praxen auch gerade bei Balneofoto noch viel gemacht wird, deutlich vermindert, sodass wir mit dem neuen Algorithmus, glaube ich, sehr viel näher an der Behandlungswirklichkeit sind, die auch sicher aufgrund der Daten, die du gezeigt hast, abbilden lässt, als wir es mit dem alten Shortcut, mit dem alten Algorithmus waren. Deshalb freue ich mich sehr, wenn der demnächst online zu sehen ist und auch entsprechend verwendet werden kann.
Siehst du, wir sind mit Derma at Home sogar der Leitlinie voraus.
Wir sind mit, wie immer, das ist natürlich klar. Es kommt eine interessante erste Frage und zwar zu dem letzten Punkt, nämlich der topischen Tacrolimus-Lotion, auf die wir schon lange, lange warten. Und Theresa fragt, warum wurde Sumilor nur für die Kopfhaut zugelassen und nicht für den Rest des Körpers?
Ja, das hat, also ich stecke da nicht drin, ich war da nicht von Anfang an beteiligt, aber es wird regulatorische Voraussetzungen gehabt haben, dass man so ein Kompartiment, also nehme ich jetzt an, ja, ein Kompartiment herausgelöst hat, dann mit der Emulsion erstmal sich darauf konzentriert hat, um zumindest dort die Zulassung zu bekommen. Ja, und da steckt bestimmt noch viel Strategie von Firmen dahinter, da bin ich nicht drin, aber ich glaube, sehr, sehr viele unserer Patienten haben ja eine Kopfhautpsoriasis und dann kann ich ja auch die Emulsion nutzen für diese Patienten.
Genau.
So gut formuliert.
Das hast du perfekt formuliert und vielleicht nehmen Sie das nochmal alle mit. Notieren Sie einfach in Ihrer Praxisdokumentation Befall der Kopfhaut und dann steht Ihnen die Emulsion offen für die intertriginösen Räume, für die genitale Psoriasis, für vieles andere auch. Und in der Leitlinie steht auch immer noch bei der topischen Therapie oder stehen immer wieder und auch in der neuen Version die Calcineurin-Antagonisten, zu denen ja Tacrolimus gehört, zwar mit Off-Label, aber jetzt zumindest für die Kopfhaut. Ich kann nur sagen, seien Sie ein bisschen, wie wir hier im Norddeutsch sagen, fit mit diesen Sachen und dann machen Sie das genau, wie Sascha Gerdes das beschrieben hat. Ich würde es genauso machen. Und natürlich ist die Frage berechtigt, du hast sie aufgeworfen, es gibt natürlich für genau diese Mikroemulsion für den Kopf 1000 andere Indikationen. Mir fällt die frontal fibrosierende Alopecia als allererstes ein. Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich jetzt mal recherchiert, wo gibt es solche Lotiones? Mhm. Es gibt sie in Indien. Mhm. Und es gibt in Indien ganz viele Tacrolimus-Kopfhaut-Emulsionen. Mhm. Und ich habe mir jetzt für einen Patienten aus der Familie tatsächlich aus Indien was mitbringen lassen. Mhm. Und hoffe, dass ich das schnell ersetzen kann durch Sumilor, wenn es denn mal tatsächlich verfügbar ist. Es wurde ja schon lange angekündigt.
Es wurde mir jetzt sozusagen vor ein paar Tagen gesagt, es soll in diesem Monat soll es in den Handel gehen. Die Fachinformation habe ich schon zu Hause liegen. Also es ist zugelassen. Es wartet jetzt nur noch tageweise darauf. Wir haben schon das erste Rezept einer Patientin mitgegeben und gesagt, sie soll mal in 2 Wochen damit in die Apotheke gehen. Also es ist im Prinzip gut einsetzbar.
Dann wird mein Internet entsprechend nicht mehr aktuell sein, wenn das kommt. Das ist super gut. Und ich meine, wer hier auch ein bisschen spielen kann, der kann sicherlich auch diese wunderbare Emulsion, die ja von einem Kollegen von uns mitentwickelt wurde, ganz sicher für andere Bereiche gut einsetzen. Mhm. Eine wichtige Frage treibt uns natürlich immer um. Du hast die ganzen tollen Daten vorgestellt. Du hast gesehen, wie einfach es heute ist, eine mittelschwere Psoriasis zu behandeln, dass eine Frühtherapie gut ist. Wir haben die Möglichkeiten. Warum setzen nicht alle Dermatologinnen und Dermatologen diese neuen Therapieoptionen auch wirklich im Praxisalltag ein? Mhm. Ich weiß nicht, wenn Sie jetzt zuschauen, ob Sie das ob sie das anspricht oder ob sie das nicht anspricht. Wir sind immer ein bisschen erstaunt, wenn wir Zuweisungen bekommen, auch von Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich mache die Therapie nicht. Vielleicht mal deine Sicht dazu.
Ja, also ich finde, wir können ja immer nur aus der Klinik und aus der Hochschulambulanz sprechen. Das ist sicherlich ein großer Bias, den wir haben. Das will ich immer dazu sagen. Ja. Aber wir kennen ja auch viele Kollegen in der Praxis, die das betreiben und genauso betreiben wie wir in der Hochschulambulanz. Und ich denke, die Möglichkeiten sind da. Und ich sage unseren Studenten zum Beispiel immer, die können eigentlich sich gar nicht vorstellen, nirgendwo auf der Welt hat man so leicht Zugang zu Innovationen als Patient wie in Deutschland. Ja, also so schlecht ist unser Gesundheitswesen auch nicht. Und es steht ja sogar im SGB V mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot, das steht da drin. Aber da steht auch drin, dass wir moderne Therapien unseren Patienten nicht vorenthalten dürfen. Ja, und man ist da am Ende in so einem Spannungsfeld, das glaube ich schon. Ja, aber wir haben so viele Mittel mittlerweile zur Hand, die eine sichere Verschreibung irgendwo in Deutschland ermöglichen, einfach durch die Leitlinie, durch die Informationen, die wir gesammelt haben, dass wir solche Therapien eigentlich früh einsetzen können. Und ganz ehrlich, selbst wenn ich ein konventionelles Medikament vorher einsetze und deine Therapieziele ernst nehme, dann bin ich ja nach 3 bis 6 Monaten auch in der Situation, wo ich sogar im Second-Line-Label weiter verschreiben kann und wäre rein theoretisch ja immer noch im ersten Jahr, nachdem ich zumindest den Patienten kennengelernt habe und könnte spätestens dann eskalieren auf den Biologikum.
Das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Hinweis, dass Sie, wenn Sie merken, wenn Sie vielleicht doch aus irgendeinem Grund, weil die KV, in der Sie sind, das so sieht, mit einem konventionellen Beginn dann aber ganz stringent nach einem Viertel, einem halben Jahr prüfen, wenn das halbe Jahr den Effekt nicht gebracht hat, sofort umstellen, ohne einen Tag zu warten, zum Beispiel von MTX auf ein Biologikum, ohne Wartezeit, dann sind Sie in dieser Jahresfrist. Und ich glaube, es ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, Sascha. Jetzt kommt eine Frage tatsächlich auch ein bisschen zu dieser Verordnung. Und zwar fragt Chiara, würde man IL-17-Antikörper eher bei Patienten anwenden, wo man sich eine schnelle Verbesserung der Symptomatik erwünscht? Oder was könnte man als Kriterium nehmen, wenn man sich für ein Biologikum entscheidet?
Ja, das ist immer die Frage sozusagen. Manche sagen Qual der Wahl. Eigentlich ist es ja gar keine Qual. Eigentlich ist es ja total toll, dass wir eine Wahl haben zwischen so vielen Medikamenten. Und ich sage immer, ich teile das immer erstmal in diese 3 Biologika-Gruppen ein. Gar nicht auf Präparate-Ebene, sondern erstmal, dass man sich überlegt, will ich ein Anti-TNF, will ich ein IL-17 oder ein IL-23 einsetzen. Und da gibt es so ein paar harte Kriterien, wann man was nehmen kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt Begleiterkrankungen hat, die man berücksichtigen muss, wie eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, dann würde man kein IL-17 einsetzen. Oder wenn man eine latente Tuberkulose oder eine schwere Herzinsuffizienz hat, würde man kein Anti-TNF einsetzen. Und dann gibt es noch so ein paar Soft-Kriterien, die man anwenden kann, so will ich das mal nennen. Und die Gruppe der IL-17 Antikörper hat schon diese Möglichkeit der sehr schnellen Behandlung. Ja, und wenn das wirklich im Fokus steht, aus vielerlei Gründen, entweder die Patienten äußern das wirklich, was ich jetzt mehr und mehr erlebe, auch Patienten reifen über die Zeit und belesen sich viel, oder man hat vielleicht auch das Gefühl, jemand droht einem wieder ab, trünnig zu werden, wenn ich jetzt nicht was mache, was ihm zeigt, dass er in 4 Wochen wirklich deutlich besser aussieht. Das sind so Kriterien, wo ich auch sagen würde, ja, das wäre für mich ein klares Kriterium, jetzt ein schnell wirksames Medikament zu nehmen. Und dann wäre ich eher in der Gruppe der IL-17er tatsächlich. Ja.
Wir sind gerade so ein bisschen bei der Entscheidungsfindung. Ich finde das total spannend. Wir hatten ein Medikament in der Liste, ziemlich in der Mitte der Meta-Analyse, was ja relativ neu ist. Und vielleicht mal deine Erfahrung mit Dolcravacitinib. Ja. Warum Dolcravacitinib? Es ist der erste mit einem neuen Wirkmechanismus, Typ-2-Inhibition, also am Rande der JAKs, aber eben zugelassen für die Psoriasis. Es gibt zunehmend Daten für die Psoriasis-Arthritis. Also sicherlich auch eine interessante Substanz, dazu oral. Nach einiger Zeit jetzt auf dem Markt, Sascha, was ist dein Eindruck?
Also wir haben unsere ersten 20 Patienten uns angeguckt, die wir darauf eingestellt haben. Und es sind eigentlich ausnahmslos Patienten, die aufgrund von Upgrade-Kriterien eine Systemtherapie bedürft haben. Ja, also niemand, der mit einem PASI 25 um die Ecke kommt oder einer Körperoberflächenbefall von über 20%, da würden wir die Antikörpertherapien weiterhin auf jeden Fall wählen. Ja, aber jemand, der vielleicht eben eigentlich eine eher leichte Form hat aufgrund des Befalls, aber eben aufgrund von Upgrade-Kriterien dann eben doch mittelschwer beschwer betroffen ist. Das sind so eher die Patienten, die auch noch nach einer oralen Therapie zum Teil fragen. Die sind vielleicht gedanklich auch noch gar nicht so weit, dass sie sich jetzt auf einmal was spritzen müssen. Und da nutzen wir das hin und wieder. Und da haben wir auch gute Ergebnisse erzielen können bei der überwiegenden Mehrzahl der Patienten. Aber da sehe ich so ein bisschen tatsächlich eine Sonderstellung, einfach auch aus dem, was wir gemacht haben. Also wir haben uns einfach mal beobachtet, wie sind wir damit im Alltag umgegangen, und das ist dabei rausgekommen.
Ja, nun ist die Uni-Studienambulanz und das Uni-Zentrum sicherlich ein bisschen anders als die eine normale Praxis, ein normaler Praxisalltag. Das ist so ein bisschen der Range, den auch Apremilast mit besetzt. Orale Therapie nicht ganz so effektiv, aber eben für die Besonderheiten. Und du hast ja nochmal auf die Upgrade-Kriterien hingewiesen. Das ist aus Patientensicht immer noch ein absoluter Segen, dass es die gibt. Die sind etabliert, nutzen Sie die auch, ganz, ganz wichtig, um eben solche Therapien auch einsetzen zu können, wo eine topische Therapie eben nicht mehr ausreichend ist. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Ich sehe hier im Moment relativ wenig Fragen. Sascha, du scheinst alles super beantwortet zu haben. Ich will aber noch mal die restlichen Minuten für eine auch wieder etwas provokante Diskussion nutzen. Du hast am Ende darauf hingewiesen, Ustekinumab wird biosimilar. Nun wissen wir, die deutschen DermatologInnen sind sehr preisaffin und verordnen gerne auch preiswert. Und wir wissen, dass natürlich ein Ustekinumab biosimilar dann wahrscheinlich deutlich unter dem Preis eines Originators aus dem Anti-IL-17, Anti-IL-23-Bereich liegen wird. Wir wissen aber, Ustekinumab schleppt ein Problem mit sich seit der Zulassung, und das ist diese vollkommen unsinnige Dosierung nach Körpergewicht, wo die Grenze die 100 Kilogramm sind. Das ist abstrus, weil eigentlich alle 90 Milligramm bräuchten mindestens. Auch 90 Milligramm sind unterdosiert, wenn wir uns die Mengen vorstellen, die Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen bekommen, völlig ohne Sicherheitsrisiken. Und leider müssen wir in dem Label bleiben. Wir sehen, dass bei Ustekinumab so ein Sägezahnmuster existiert, dass immer vor der nächsten Spritze nach 12 Wochen die Schuppenflechte wieder schlechter wird, was bei den ganzen neuen IL-23-P19-Antagonisten nicht mehr vorhanden ist. Ich trage eine Angst in mir, dass KollegInnen auf die Idee kommen könnten, rein aus Preisgründen existierende Therapien umzustellen auf ein Ustekinumab Biosimilar, weil es preiswerter ist. Siehst du die Gefahr auch?
Die Gefahr habe ich so noch gar nicht gesehen, wie du es jetzt ansprichst. Ja? Also, dass man umstellt von einer anderen Therapie, für die man sich entschieden hat, dann auf ein Ustekinumab Biosimilar, das macht inhaltlich für mich gar keinen Sinn und würde auch eigentlich die Versorgungssicherheit bei uns gefährden, ja, weil, das muss man sich ja immer wieder vor Augen halten, ein Biosimilar einzusetzen, macht ja nur Sinn, wenn man sich für den Wirkstoff entschieden hat. Ja. Und genau. In dem Fall habe ich mich ja vorher für einen anderen Wirkstoff entschieden, aus hoffentlich gutem Grund. Und dann zu wechseln auf einen ganz anderen Wirkstoff, das macht keinen Sinn. Ja. Gut. Sinnvoll kann sein, wenn man jetzt jemanden auf Ustekinumab eingestellt hat, dass man den dann auf ein Biosimilar wechselt, wenn das preislich relevant ist oder es Quoten gibt. Das würde Sinn machen. Aber sonst würde ich diese Umstellung nicht empfehlen, ja, von einer ganz anderen Substanz auf das Ustekinumab.
Gut, klares Statement. Ja. Vielen Dank. Liebe KollegInnen, Sie haben heute relativ wenig gefragt. Ich denke vielleicht, das Thema Psoriasis so oft auch auf Kongressen, Sascha hat seinen Vortrag so toll und klar dargestellt, dass vielleicht nicht mehr so viele Fragen gekommen sind. Jetzt haben Sie noch die Gelegenheit zu fragen. Wir können gerne noch in der Speakers Corner Dinge beantworten. Ich möchte aber noch mal meine Frage vom Anfang wiederholen. Bitte drum. Vielleicht, weil nicht alle da waren. Wir hatten vorgeschlagen, ab September den Faktencheck, die ersten 5 Minuten von Derma at Home zu ersetzen durch Derma News. Und jetzt kommen hier schon einige Kommentare. Ich lasse sie mal offen im Moment, die interessantes Bild wiedergeben. Alle, die noch sich nicht geäußert haben, Chat, wir bitten Sie ganz herzlich, das einmal zu tun. Mittlerweile ist es so, es ist nicht nur Faktencheck oder Derma News. Es könnte auch sein, Derma News und Faktencheck. Und da gerne Ihr Meinungsbild, dass wir uns entscheiden können, was wir tun mit Ihnen zusammen. Das würde uns wirklich sehr, sehr helfen. Und wir können die letzten Fragen, ich sehe, da kommen noch einige, die jetzt auftauchen, gleich in der Speakers Corner beantworten. Wir sind aber trotzdem pünktlich, nicht ohne auf die nächste Sendung hinzuweisen, die am 3. Juli sein wird mit einem, glaube ich, ganz praxisrelevanten Thema, nämlich topische Therapie, Neues aus dem neuen Rezepturformularium, dem NRF. Ganz prominent von Petra Staubach vertreten, die ja Mitglied des NRFs ist. Und das ist natürlich weit über die Psoriasis hinaus. Das ist Dermatologie, Dermatotherapie at its best. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Am 3. Juli topische Therapie, Neues aus dem NRF. Wir haben 21 Uhr, Sascha. Norddeutsche Pünktlichkeit. Und von uns wird jetzt erwartet, Sie alle herzlich in den Feierabend zu verabschieden. Und das tun wir mit einem herzlichen und tschüss.
Und tschüss.